Das Popcorn ist serviert, die Karte wird abgerissen. Herzlich willkommen zu Projektohr. Ich bin der Dominik und neben mir sitzt Thomas.
Moin.
Thomas, ich falle heute mit der Tür ins Haus, weil wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen. Und ich bin so heiß auf deine Analysen. Du hast Anora geguckt, über den ich letztes Mal eine halbe Stunde mich in Euphorie gelabert habe. Hau raus.
Also ich habe ihn in einem richtig schönen Kino erstmal gesehen in Berlin. Das war super toll. In Babylon Kreuzberg.
Was hast du denn in Berlin gemacht?
Ich war übers Wochenende da, weil ich an einem Film von der Filmuni Babelsberg mitgearbeitet habe und die hatten am Samstag Premiere. Und dann haben wir uns die angeguckt. Auf jeden Fall. Anora, ich sehe komplett deine Punkte, aber nicht voll. Also so zu 90% bin ich voll bei dir. Es gibt aber Stellen in dem Film, wo ich mir gedacht habe, okay, da ist jetzt eine Länge drin. Gerade wo dieser Anfang, wo sie versuchen, sie dann zu überreden, ihnen zu helfen sozusagen, wo sie irgendwie 35 Minuten lang fesseln oder so. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Aber du hast ein paar Sachen rausgelassen, die sind so großartig an diesem Film. Die werde ich auch nicht vorwegnehmen, aber da gibt es einige Szenen, die sind wirklich der Hammer. Also gerade was so diese Bodyguards oder diese Handlanger der Russen angeht. Und ich muss sagen, Mikey Madison ist gut, aber ich fand sie nicht so krass wie du wahrscheinlich.
Echt?
Ja. Ich habe irgendwie gedacht, dass sie noch ein bisschen mehr so dieses Emotionale transportiert. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie ein Problem. Aber ich habe nicht gedacht, dass der Film so verdammt gut als eine Komödie funktioniert. Und das hat mich ehrlich gesagt umgehauen.
Ja, das war heftig, ne? Wie er immer wieder zur Komödie zurückkommt, obwohl es ja schon dann, irgendwie wird es ja auch so eine Art Thriller,
ja.
Heist-Movie, kind of, weil sie irgendwie versuchen, den wieder rauszukriegen oder den zu suchen. Und dass es dann immer wieder diesen Humor findet, fand ich echt ja sehr konsequent und sehr bemerkenswert.
Und er etabliert Figuren so auf eine geile Weise. Also so sehr langsam werden auch bestimmte Figuren etabliert. Ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine, aber es gibt so einen Charakter, der da super etabliert wird und so auf der Bildebene einfach schon von Anfang an, wo du schon weißt, okay, der ist cool. Ja, finde ich toll.
Ja, ich habe letztes Mal noch vergessen, obwohl ich mich ja so in so einen Rausch geredet habe. Ich wollte eigentlich eine Sache noch so ein bisschen anstoßen. Und zwar, ich weiß, wir sind beide Riesenfans von Victoria, diesem krassen deutschen Film vor, weiß nicht, auch schon wieder fast 2015. 10 Jahre her, der ohne Schnitt gemacht wurde, ne? Also ein One-Take und total krasses Brett. Und ich weiß nicht, jetzt vielleicht so im Nachhinein, wenn du dich reindenkst, mir ging es tatsächlich ein paar Mal so, dass er mich auf irgendeine Weise an den erinnert hat. Und zwar einfach nur durch diese Erzählung, aus ihrer Perspektive, wie sie da so reingezogen wird. Also ich dachte so in den Szenen, wo sie dann so die ganze Zeit da so hin und her laufen zwischen diesen Restaurants und Clubs und ihn suchen und dann merkt sie gerät hier gerade in so eine Scheiße rein. Und da hat sie, so in der Phase hat Mikey Madison für mich dieselbe Energy irgendwie so rübergebracht wie in Victoria, die Hauptperson logischerweise, weil sie merkt, ach du Scheiße, wo gerade ich hier rein? Und da hatte ich plötzlich so ein Victoria-Flashback, obwohl die Filme vom Vibe her eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Aber es ist ein richtig guter Vergleich. Also ich finde, das stimmt, weil bei Victoria ist echt, du bist so durch auch den One-Take und diese nahe Kameraführung bist du so Teil von ihr und du merkst so richtig, dass sie gar keine Wahl hat, als da jetzt mitgezogen zu werden. Teilweise, manchmal entscheidet sie sich auch bewusst, aber das ist ja bei Anora auch so. Also es gibt Momente, wo sie sagen könnte, okay, scheiß drauf, fickt euch, ich bin raus, aber man merkt so, sie ist irgendwie schon emotional auch so attached und vielleicht auch materiell. Das ist halt eine Frage, ne?
Und ich glaube, das sind die ganz starken Momente, weil das ja auch in dem Moment urteilst du ja als Zuschauer oder Zuschauerin vielleicht und bist so ein bisschen so wie in einem doofen Horrorfilm, weißt du, wo du sagst, jetzt renn halt einfach weg. So jetzt, also du denkst immer, du hättest doch einfach eine bessere Entscheidung getroffen und das sind dann oft schwache Momente in Filmen.
Ja.
Und in dem ist es halt wirklich so, dass du denkst, ja, okay, ich fühl's auch einfach. Also es gibt Momente, wo du denkst, komm, jetzt hau einfach ab, komm, sag einfach fuck you, ich bin raus. Aber dann spürt sie auch plötzlich die Druckmittel und dann wird's doch ein bisschen einschüchternd von der Familie und das ist so gut konstruiert, dass du eigentlich immer zugeben musst als Zuschauer oder Zuschauerin, ja, irgendwie würde ich wahrscheinlich jetzt genauso drin bleiben, aber wäre genauso frustriert. Also es ist total bemerkenswert inszeniert einfach.
Stimmt,
dass das einen abholt.
Ich habe halt nur noch einen Film dieses Jahr, über den wir noch sprechen werden,
ich weiß schon, wo ich mir sicher bin.
Für mich ist es die stärkste Performance von der Hauptdarstellerin dieses Jahr, deswegen warten wir mal ab. Aber ich fand ihn super. Also Ich habe ihm, glaube ich, eine 4 von 5 gegeben. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Du hast 4,5 gegeben, glaube ich.
Ja.
Ja, also es ist ein super Film und ich glaube, Sean Baker wird da sicherlich nicht ohne die ein oder andere Nominierung oder Auszeichnung rausgehen.
Und Mikey Madison auch nicht.
Ja,
also
sicher,
auch wenn
ja.
vielleicht also, eine gewisse Schauspielerin, die du jetzt schon in dem Film gesehen hast, die wir Normalsterblichen noch nicht sehen konnten, weil Thomas, der alte Berlinale-Boy, sich schon alles vorher... Thomas ist der Bär. Genau, also selbst wenn du weißt, dass da noch was Krasseres kommt, ist Mikey Madison schon ein Brett in diesem Film.
Sicher.
Und ein Energiebündel. Also ja, ich glaube, wir sind uns einig, Anora ist ein Banger. So oder so. Und nochmal die große Empfehlung, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, rein da. Es kann auf jeden Fall für einen Filmfan, glaube ich, wenig schief gehen bei diesem Film.
Definitiv.
Ja. Ich war diese Woche ein bisschen frustriert, weil ich hatte einfach fast keine Zeit. Alles schlecht gelaufen an Terminen diese Woche, dass ich einfach nicht viel gucken konnte. Und jetzt war ich aber gestern im Kino arbeiten, und zwar als Vorführer. Bedeutet, ich habe mich um die Technik gekümmert und bin auch der bis zum Ende bleiben muss. Das ist eigentlich jetzt der wichtige Punkt.
Ja.
Also wenn du eine Vorführschicht im Kino hast, dann bist du halt am Ende noch da, musst noch die Popcornmaschine putzen und wartest wirklich, bis alle aus dem Kino gehen, schließt zu und gehst nach Hause. Und dadurch kriegt man manchmal nochmal so einen besonderen Einblick, weil das sind die Schichten, wo man die Leute halt auch erstens sieht, wie sie aus den Kinos rauskommen abends. Da hast du ja auch mal was Krasses gesagt, als irgendwie hier im Westen nichts Neues lief und die kommen gut gelaunt ins Kino rein und am Ende gehen sie alle raus, als kämen sie gerade von einer Beerdigung, was ja irgendwie auch so ist.
Ja.
Und gestern war das auch super spannend, das wollte ich kurz erzählen. Es läuft nämlich ganz neu seit gestern Abend, also wir nehmen gerade an einem Freitagmorgen auf, Das Teufelsbad. Das Teufelsbad ist ein österreichischer Film, der tatsächlich jetzt bei den Oscars für Österreich ins Rennen geht und der mit Preisen überhäuft wurde, also schon vom österreichischen Filmpreis und so weiter.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn man jetzt so ein typischer Hater des deutschen Films oder des deutschsprachigen Films ist, um es mal großzügig auszudrücken, wie ich, dann könnte man auch sagen, ja, die haben jetzt ja auch nicht die härteste Konkurrenz, weil es gibt ja auch so viel Scheiße hier. Aber dann sieht man den Trailer und liest ein bisschen was über diesen Film und denkt sich schon, okay, ich glaube...
Das Genre-Kino halt, ne?
Ist Genre-Kino, was ja auch super selten ist, weil oft hat man auf Deutsch halt irgendwelche, ja, ne, romantischen Komödien, die man nicht braucht oder mal so ganz krasse...
Kammerspiel und sowas, so
typische... Oder ein Remake von einem französischen Film.
Ja, eigentlich
hauptsächlich. Ja. Naja, auf jeden Fall, Das Teufelsbad, Genre-Kino, super innovativ, schlägt jetzt wirklich hohe Wellen. Der Trailer sieht krass aus. Die Story macht einem Angst. Also es gibt auch viele, die schon sagen so, boah, der wirkt mir aber ein bisschen zu düster. Und ich glaube, er ist düster.
Ja, sicherlich.
Und der hat eine Bildgewalt. Und das ist ja der Hammer, weil ich breche jetzt ja quasi schon eine Lanze für den Film, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Sondern nur jetzt aus dieser Kinoarbeit-Perspektive, von dem, was ich mitbekommen habe. Das heißt, ich musste einmal am Anfang des Films reingehen, um zu checken, ob der Ton stimmt, ne, ob man lauter oder leiser machen muss. Und ich wollte einfach nicht mehr raus. Also ich habe dann da die ersten 5 Minuten gesehen, weil du musst ja immer warten, bis jemand wirklich redet, um entscheiden zu können, ob der Ton gerade richtig so ist.
Ja.
So, und da war es halt so die erste Szene, da kreischt erstmal so ein Baby rum und dann wird da viel rumgelaufen. Dann war ich so, okay, muss noch ein bisschen warten, jetzt redet endlich. Und dann passiert gleich in der ersten Szene was, wo ich mir so dachte, ach du Scheiße, so lasst ihr diesen Film beginnen. Und dann wird aber ganz schnell ganz klar, wohin es hier geht. Und dann bin ich also wieder raus, dann war war die Abendrunde vorbei, die ganzen Kolleginnen sind gegangen. Und ich eben noch alleine, habe dann die Popcornmaschine geputzt und glücklicherweise war der Saal, in dem Das Teufelsbad lief, genau der quasi hinter der Popcornmaschine ist. Ne? Das heißt, man hört halt schon ein bisschen was. Alle 3 Minuten höre ich irgendwas kreischen und so unheilsvolle Musik und ich fand es so geil gestern. Ich habe mich so richtig reingedacht, habe dann immer mal wieder hoch auf den Monitor geguckt und habe mich dann aber selber zügeln müssen, weil ich dachte, ich will den ja noch sehen. Bis dann zum Schluss, als die Leute rauskamen und die auch so Blicke drauf hatten von, uff, was haben wir da gerade gesehen? Und ich glaube, ja, es ist ein Film, wo Leute natürlich sagen können, boah, der ist mir zu hart. Ich glaube, er ist wirklich, wirklich hart. Also ich glaube, es ist wirklich
eine FSK 16, ja, also
düstere Kost. Aber diese Bilder einfach, also ich bin so ein großer Fan von FilmemacherInnen, die es schaffen, halt so Bilder zu malen. Also ich meine, deswegen bin ich der größte Wes Anderson-Fan, obwohl das ja eine ganz andere Richtung ist. Das hat nichts mit düster zu tun. Aber da werden halt so Gemälde irgendwie erschaffen. Und das scheint dieser Film ganz, ganz krass zu machen. Und eben, er wird überhäuft mit heftig guten Kritiken und jetzt eben sogar Oscar nominiert.
Noch nicht. Ne? Nein, er ist nur eingereicht.
Er ist eingereicht, aber wollen wir mal sehen. Und das ist auch einfach krass, weil endlich ist es halt auch mal was Erfrischendes, denn wir haben hier zwei Regisseurinnen, was auch viel zu selten passiert, die sich einfach was trauen. Wir haben anscheinend, wie ich lese, eine unglaublich krasse Hauptdarstellerin, die da wirklich das volle Paket abliefert. Und eben Genre-Kino, also ein Film, der sich traut, düster zu sein, der krass ist, der nicht zurückschreckt, und in dem auch wichtige Fragen aufgeworfen werden, weil ich habe schon eine Kritik dazu gelesen, wo es darum ging, dass der Film natürlich auch ganz spannend so eine Frage behandelt, wie wann ist es denn legitim, sich mit Gewalt zu wehren? Das ist eigentlich so eine der großen Fragen des Films. Wenn man sich auswegslos fühlt in einer misslichen Lage, ab wann ist es denn okay, wirklich, ja, um seine Freiheit zu kämpfen oder zu drastischen Mitteln zu greifen? Und was macht's mit einem selber? Und ich glaube, da ja, liefert dieser Film wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Düster, krasser Soundtrack, heftige Bilder. Und ja, ich habe den gestern einfach nur mitgespürt sozusagen von draußen vor dem Saal und würde jetzt sagen, boah, ohne den gesehen zu haben, würde ich den jetzt empfehlen. Weiß ich nicht, ich kann natürlich krass enttäuscht werden, ich werde den mir so früh wie möglich anschauen, aber hier schon mal für euch, wenn euch das jetzt angesprochen hat, dann rein da und ich hoffe, ich empfehle euch keinen Quatsch, aber ich bin mir sehr sicher, da haben wir schon mal gesagt, so, man hat dann ja schon das Gefühl, wenn man eine Weile sich intensiv mit Filmen beschäftigt hat und auch noch im Kino arbeitet und diese ganzen Einblicke bekommt, hat man schon ganz guten Radar. Also ich würde behaupten, wir werden selten enttäuscht in unseren Erwartungen.
Dieses Regie-Duo hat auch schon Ich sehe gemacht, ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest, das war so zwei Kinder, die also auch schon so ein eher Richtung Horror-Thriller, die, glaube ich, ihre Mutter töten oder sowas. Das ist ziemlich crazy. Und der Kameramann, der arbeitet schon länger mit denen zusammen. Der hat auch dieses Club Zero gemacht, der dieses Jahr erschienen ist.
Ah, okay.
Ich glaube, der hat ein sehr gutes Auge für solche Themen, die so ein bisschen skurril, gruselig und eben dieses Malerische ist, glaube ich, ne?
Ja, also du hast in den ersten 5 Minuten von Des Teufelsbad halt auch einfach schon so neblige Waldlandschaften, irgendwie so ein riesen Wasserfall, der halt in so einem grauen Ton inszeniert ist. Dann kommt sie nach Hause ins Dorf und alles ist so, auch geile Kameraperspektiven. Hat mich wirklich direkt umgehauen. Also ich wäre so gern einfach drin geblieben, hätte gesagt, Leute, sucht euch jemand anders für heute. Wirklich, wirklich krass. Deswegen große, große Empfehlung, wenn ihr auf so eine Art Kino steht. Und absolut, absolut spannende Besetzung auf jeden Fall von vorne bis hinten.
Okay, Dominik.
Ja.
Könntest du mir mal kurz erklären, wie du die Handlung von Gladiator 1 von 2000 so grob zusammenfassen würdest?
Also wenn ich es jetzt schnell beschreiben muss?
Einfach nur schnell. Also so, ja, doch schon in ein paar Sätzen.
Okay, also da ist ein Typ, so ein General in der römischen Armee.
Ja.
Es geht ums alte Rom. Und der amtierende Kaiser, der wird ganz schön alt und gebrechlich.
Marc Aurel, ne?
Genau. Der braucht einen Nachfolger. Sein Sohn denkt natürlich, er ist es, weil er ist ja sein Sohn. Und der ist von Anfang an der klar inszenierte Bad Guy und hat jetzt irgendwie auch nicht so viel auf dem Kasten irgendwie. Also der kann auch nichts Besonderes, der ist einfach nur ein kleines Evil-Arschloch.
Ja.
Und dann wird eigentlich schon schnell klar, dass der alte Kaiser Marc Aurel lieber den General als sein Nachfolger will. Und das sagt er ihm dann auch so nach 20 Minuten. Und oh, was für ein Wunder, eigentlich noch am gleichen Tag stirbt dann der alte Kaiser, bevor er das offiziell machen konnte. Und dann übernimmt natürlich doch der Sohn.
Commodus.
Und genau, und dann geht's eigentlich ab, dann wird auch klar, dass, also Commodus weiß natürlich, dass das besagte General sein großer Feind ist, heißt übrigens Maximus. Und der will den natürlich sofort töten lassen und seine Familie sowieso und der ist ganz barbarisch und hart und Maximus flüchtet dann, seine Familie wird aber tatsächlich ermordet, ganz kaltblütig. Maximus wird von den Sklavenhändlern gefangen genommen und bekommt dann mit, dass er mit den anderen, die da gefangen genommen wurden, Wahnsinn, dass die zu Gladiatoren ausgebildet werden, die ja dann irgendwann, wenn es gut läuft, wieder nach Rom zurückkommen und da kämpfen. Dann denkt er sich natürlich, alles klar, ich werde jetzt Gladiator und ich metzel die alle ab und ab dann ist eigentlich so ein Rachezug, ja. Aber natürlich auch noch mit dem heldenhaften Unterton, dass er Rom ja auch befreien will und dass er weiß, Rom sollte wieder eine Republik werden.
Dem der Traum Senat, von Marc Aurel.
Genau, der Traum von Marc Aurel, der Senat kriegt die Kontrolle zurück und Abfahrt und dann metzelt er sich zurück nach Rom.
Okay, soll ich dir meine Geschichte erzählen?
Gerne.
Stell mir vor, es gibt einen Mann, der heißt Hanno. Mhm. Und der kämpft in einer Festung, die vom Römischen Reich angegriffen wird.
Ja.
Und wird dort verletzt. Und seine Frau stirbt. Und dann wird er von Sklavenhändlern aufgenommen. Und er erfährt dann, dass diese Sklavenhändler eigentlich Gladiatoren ausbilden. Und er merkt dann, hey, dann komme ich ja zurück nach Rom. Und da ist ja dieser eine Hauptmann, der meine Stadt angegriffen hat in Afrika. Das ist ja eigentlich ganz cool, dann könnte ich mich ja durchmetzeln. ungefähr so sind die ersten 30 bis 45 Minuten von Gladiator 2. Das war so der Einstieg, den ich hatte. Gestern habe ich den Film gesehen. Also Paul Mescal spielt Hanno und der Hauptmann wird gespielt von Pedro Pascal. Und der Sklavenhändler oder der Gladiatoren, wie nennt man das, Gladiatorenbändiger oder sowas, also der die sozusagen ausbildet und scoutet so ein bisschen, wird gespielt von Denzel Washington.
Ah.
Er kommt dann nach Rom und es gibt auch wieder Kaiser, allerdings sind das die Zwillinge Geta und Caracalla. Die beiden sind ziemliche Tyrannen und nehmen sehr viel ein, also relativ viele Eroberungskriege, aber sorgen nicht für das Volk, was sie dadurch beherrschen, führen aber natürlich, so wie immer, Spiele aus, die extrem teuer sind. Und Paul Mescal als Hanno schwört sich, Rache zu nehmen an nicht den Kaisern, sondern am General, gespielt von Pedro Pascal, indem er sagt, ich möchte seinen Kopf und der Sklavenhändler Macrinus verspricht ihm, dass er den kriegt, sozusagen. Das ist die erste Hälfte bis das erste zwei Drittel von Gladiator 2.
Das ist ja geil, weil jeder Mensch da draußen, der uns zuhört, der Gladiator 1 gesehen hat, jetzt ja wirklich merkt, jo, das ist wirklich exakt das gleiche, kopiert auf halt andere Charaktere. Auch dass ja dann der Gladiatoren-Ausbilder wieder so die Person wird, die sagt, ja, ja, wenn du das jetzt hier alles gut machst, dann kommst du zurück nach Rom. Und,
du kommst auch frei.
Ne? Genau.
Das ist ja immer dieses, ein Sklave wird zum Gladiator und ein Gladiator wird zum freien Mann.
Das ist ja so wild, weil ich dachte die ganze Zeit, ich hatte mich nicht informiert, welcher Charakter ist. Ich wusste nur, Paul Mescal spielt den Good Guy. Pedro Pascal den Bad Guy und Denzel Washington irgendwas dazwischen. Und ich dachte halt, die erzählen doch jetzt logischerweise die Story von Lucius aus dem alten Gladiator, ne? Das Kind, also der kleine Junge. Ich dachte schon beim Ende, weil ich jetzt neulich Gladiator geguckt habe, ja klar, jetzt wird natürlich das Kind dann in Gladiator 2 zum Erwachsenen und das ist dann Paul Mescal und dann passiert irgendwas. Das wäre doch die naheliegende Nummer.
Das wäre naheliegend, gewesen. Aber ich glaube, dafür muss man den Film sehen. Also ganz auf dem Holzweg bist du nicht, sagen wir es mal so. Es ist aber verdammt komisch umgesetzt.
Okay.
Also ich, die ersten drei Viertel des Films war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, Alter, ihr serviert mir den gleichen Film nochmal, das ist euer Ernst. Es gibt auch wirklich gleiche Szenen, gleiche Sprüche. Es gibt 1:1 gleiche Szenen. Ich weiß nicht, ob du diese Szene noch kennst, du hast ihn ja letztens nochmal gesehen, glaube ich, wo Maximus im ersten Teil im Kolosseum steht und so den Sand in die Hand nimmt und es so durchlaufen lässt, um seine Hände mehr Grip. Gleiche Szene mit Pedro Pascal, mit Paul Mescal. Gleiche Szene. 1:1. Und Lucilla spielt natürlich eine Rolle in dem Film. Das ist die Frau von Pedro Pascals Charakter. Das heißt, die ehemalige Frau von Maximus. Und eben diese beiden tyrannischen Kaiser, die sehr verrückt sind. Der eine scheint auch eine Krankheit zu haben, der Jüngere. Das sind eigentlich Zwillinge. Man merkt aber schon, dass einer deutlich die Überhand hat. Er entscheidet im Kolosseum über Leben und Tod. Und er entscheidet auch über den Senat.
Ja. Wie viele Jahre nach Gladiator 1 spielt denn das
Ganze? 16 Jahre.
16 Jahre spät.
Nicht direkt, ich schätze mal eher 15, aber 16 Jahre nach dem Tod von Marcus Aurelius, also Marco Aurel, wird im Vorspann gesagt. Der Vorspann ist übrigens verdammt geil. Okay. Also so Legacy-filmmäßig ist der extrem geil. Okay. Es gibt so, es wird so erklärt, was passiert. Dann kommen so die Namen, weißt du, so typisch so Pedro Pascal, Paul Mescal und Denzel Washington. Und im Hintergrund ist der erste Gladiator als gezeichnete Version. Mhm. So verschiedene Szenen, die verdammt episch sind, weil der erste Gladiator ist ein verdammt guter Film. Ne?
Ja.
Und das ist richtig insane.
Wie ist die Mucke?
Das ist ein anderes Thema. Also, zur Mucke muss ich was sagen. Gladiator 1 hat für mich den einen der besten Soundtracks, die Hans Zimmer jemals gemacht hat.
Mhm. Manche und sagen, es ist der beste.
Vielleicht der beste. Es gibt noch ein, zwei, die da mitspielen. 2022 war ich bei Hans Zimmer live, also bei ihm. Und wir waren so gespannt, was er für Songs spielt. Und auf einmal sagt er, ja, in einem sehr gebrochenen Deutsch, weil er mittlerweile doch schon lange nicht mehr in Deutschland lebt, dass er jetzt gern Lisa Gerrard auf die Bühne rufen möchte. Und ich war so, what the fuck geht jetzt ab? Und wer es nicht weiß, Lisa Gerrard singt den Soundtrack für Gladiator 1. Nicht ja. In allen Passagen, aber sehr oft. Und das war auch diese Anekdote, dass eben Hans Zimmer in einem Film, der eigentlich männerdominiert ist, eine Frau im Soundtrack haben wollte, um so eine Balance zu schaffen.
Ja.
Wenn du verstehst. Und diese Performance war extrem geil. Also das live zu sehen mit einem geilen Orchester und mit dieser Stimme war unglaublich. Und das ist eben das. Es ist in Gladiator 2 nicht mehr Hans Zimmer. Die Musik ist gut, aber sie knallt erst richtig, wenn sie den alten Soundtrack benutzen. Ja. Und es gibt Szenen, also ich hatte in 2 Stunden 28 geht er, glaube ich, also ja, fast 2,5 Stunden, hatte ich 2-mal Gänsehaut. In einem epischen Film hatte ich 2-mal Gänsehaut, nicht wegen dem Film,
ja.
Nur wegen der Mucke und nur wegen der Mucke, die gar nicht von dem Film ist. Nur von der Gladiator 1 Musik.
Ja, das macht mich jetzt nicht an, das zu hören, muss ich sagen. Das
ja,
macht mich eher ein bisschen genervt.
Auf der schauspielerischen Ebene ist es sehr schwierig, weil Paul Mescal spielt gut, aber die Rolle gibt jetzt nicht mega viel her. Es ist halt wieder dieses, okay, man muss sagen, Russell Crowe hat Maximus schon sehr gut gespielt, aber da hatte ich das Gefühl, dass die Rolle viel mehr hergegeben hat, also auch auf emotionaler Ebene. Das ist hier, finde ich, nicht so. Er verliert in den ersten 5 Minuten seine Frau und man denkt so, ja, okay, es ist jetzt der Aufhänger über den Film. Irgendwie aber nicht. Und es geht halt viel ums Kämpfen und es sind aber halt die gleichen Ansprachen. Es ist immer dieses, wir stehen in den Katakomben des Kolosseums und ich gebe euch jetzt diese krasse Kämpferansprache. Und dann ist da die Rüstung von Maximus und weißt du, so dieses auf Bildsprache irgendwie so typische Legacy-mäßige, die Ghostbusters gehen zurück in ihr Hauptquartier, so mäßig.
Ja.
Und das ist halt schade, weil er kann schauspielerisch halt gar nicht aufziehen und Paul Mescal ist ein verdammt guter Schauspieler, aber nicht in so einer Rolle, finde ich. Pedro Pascal, okay, sieht halt aus wie ein Italiener, also wie ein Römer in der Zeit. Es passt einfach, er passt vom Look extrem in die Rolle und er hat jetzt auch nicht die meiste Screentime, sagen wir es mal so. Fand ich gut, aber der absolute Brecher ist Denzel Washington. Ich glaube, der hat einfach sich gedacht, ich weiß nicht, hast du The Tragedy of Macbeth gesehen?
Nee.
Diese Apple-Produktion. Da hat er, der wurde auch für einen Oscar nominiert, glaube ich. War Apple TV Exclusive, lief aber auch in den Kinos. Da spielt er eben Macbeth.
Ja.
Und es gibt Szenen in diesem Film, also in Gladiator 2, wo er einfach zurückgreift auf dieses Macbeth-Ding und so Sachen ausspricht, als wäre er einfach Macbeth. So, er sagt so, The Tragedy of Politics. Und er zieht das so lang und es ist so theatermäßig.
Mhm.
Finde ich super geil. Und er. Sein Charakter hat auch die größte Wendung in diesem ganzen Film. Also er ist, glaube ich, ja, mit Paul Mescal eigentlich sind das die beiden Hauptcharaktere, würde ich sagen.
Ist ja auch nicht die blödeste Entscheidung, den anspruchsvollsten schauspielerischen Move des Films in Denzel Washingtons Hände zu legen, weil er ist nun mal der absolute Veteran,
ja,
die Legende. Und ich glaube, Denzel Washington, der kann ja nicht schlecht spielen, selbst wenn er will. Also da hätte ich mir jetzt auch keine Sorgen gemacht. Ich finde es unfassbar schwierig, denn ich bin, wie du ja, glaube ich, auch ein absoluter Paul Mescal-Superfan.
Ja.
Ich liebe das. Also ich könnte über Paul Mescal, könnte ich so Referate halten.
Sicher,
wie,
ja.
Wie der Typ irgendwie so, finde ich, diese Ära des sehr realistischen Schauspiels perfektioniert hat. Ich finde, Paul Mescal ist so gut darin, was für den Film jetzt natürlich gar keinen Sinn macht, sondern in so modernen Filmen, wo er einfach einen, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Menschen spielt,
ja,
dass er das so drauf hat, diesem Mensch absolut alles an Realismus zu verleihen, dass du denkst, ich kenne den. So, das ist ein echter Mensch mit Stärken und Schwächen und nervigen Eigenschaften und allem, was dazugehört. Ich liebe Paul Mescal und deswegen habe ich so Schiss vor diesem Film, weil ich mir denke so, selbst wenn er gut ist, und ich glaube auch Paul Mescal, der wird ja nicht schlecht spielen, habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
Definitiv nicht, nein.
Aber das ist ja eine Rolle, die ihm wirklich nichts bringt. Und ich habe mir schon gedacht, Geld natürlich, aber warum ist es für ihn eine gute Karriereentscheidung? Also klar, das gibt Asche ohne Ende und das will ich jetzt auch, weiß ich nicht, will ich mich jetzt nicht reinversetzen und hier den Heldenmove machen mit, ich hätte das nicht gemacht, keine Ahnung. Aber ich denke mir so, Junge, du bist so der absolute Liebling des Indie-Kinos vielleicht gerade nach After Sun, All of Us Strangers und noch Normal People als Serie. Ja. Alle lieben dich auf diesem Niveau. Musst du jetzt so ein Blockbuster-Römer spielen, wo man so denkt, so Junge, da ist ja nichts für dich zu holen. So lass es doch irgendjemand anderen machen, der sein Gesicht da halt hinhalten kann. Das ist ja wirklich nur, so eine Rolle leihst du ja dein Gesicht.
Ja.
Und
ja,
mehr nicht.
Also das ist so. Das ist einfach nur große Worte.
Und wie hast du das jetzt empfunden, so für Paul Mescal?
Boah, ich verstehe die Entscheidung gar nicht. Also wie du auch gerade sagst, vor allem wenn du überlegst, es gab ja immer wieder Gerüchte, dass dieses Drehbuch irgendwie gewandert ist und sich gesagt wurde, ja, sollen wir noch einen zweiten Gladiator drehen? Und immer wieder hat Ridley Scott das scheinbar abgelehnt. Und jetzt legt ihm jemand dieses Skript hin, was einfach der gleiche Film ist, mit einem bisschen anderen Ende. Und er sagt, boah, jetzt haben wir es, ey. So, also jetzt, die 24 Jahre später, hauen wir das raus. Mhm. Und, also Paul Mescal hat das Skript ja gelesen. Wenn es jetzt eine gute Fortsetzung gewesen wäre, um es mal ein bisschen vorwegzugreifen, wie ich den Film fand vielleicht, dann hätte ich kapiert, warum er es annimmt. Weil wenn es jetzt ein super Skript gewesen wäre und hätte mega was hergegeben, ja. Ich denke mal, es wird eine Entscheidung von Geld und Bekanntheit gewesen sein oder mal, um mit Ridley Scott zusammen zu arbeiten. Ich denke mal, das wird sicherlich auch mit reinspielen. Also ich denke nicht, dass sein Ruf dadurch jetzt geschädigt ist, weil nee. Ich denke schon, dass er auch jemand ist, der das Indie-Kino trotzdem liebt und, also du meinst jetzt schon, wie es für ihn als jetzt in der Wahrnehmung sozusagen funktioniert, oder wie?
Ja, ja.
Ich denke, er hat dadurch nichts verloren, aber auch nichts gewonnen.
Okay.
Also irgendwie ist es so ein, es ist halt, als hätte er nicht, keine Ahnung, es ist ein Schauspiel, als hätte er nicht gespielt einfach. Es ist, wie du sagst, es ist eine Rolle, da steckst du jemanden rein, der ein bisschen spielen kann oder der gut spielen kann und eine bestimmte Physikalität vorweist, weil die halt schon sich schon ordentlich aufgepumpt haben. Da sind gute Choreos dabei, da ist keine wackelige Kamera, die Kämpfe sind super. Also es sieht alles gut aus. Es hat natürlich was von Talent und auch Können, aber es ist halt nicht das, was er normalerweise kann. Also es gibt jetzt keine Szene, wo du dir denkst, oh, jetzt ist Paul Mescal in dem Modus, in dem er normalerweise so glänzt.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass vor allem ein Department in diesem Film ordentlich gelitten hat. Also auf der Leinwand war's nicht gut. Und das ist das CGI. Was ich beim 2000er Gladiator extrem gut fand, waren diese Kämpfe auch mit Tieren und so. Mhm. Es hat sich sehr realistisch angefühlt. Obwohl nichts davon jemals irgendwie, das sind ja fiktive Ereignisse, die einfach nur an irgendwelchen wirklich real existierten Personen sich langhangeln. Die haben sich so realistisch angefühlt. Jetzt gibt es Kämpfe gegen Affen im Kolosseum, die Affen sehen einfach nicht gut aus. Oder die römischen Galeeren, die da am Anfang auf dem Meer angeschippert kommen, auf diese afrikanische Stadt. Tut mir leid, das ist es einfach nicht. Und das ist halt mega schade, weil in so einem fetten Epos, wo so 250 Millionen oder whatever reingeflossen ist, denkt man sich so, okay, ey, wir brauchen da einen guten Look, aber ich fand das mal nicht gut.
Wie kann denn das passieren
bei einem Scott-Ding? Also. Das frage ich mich wirklich. Und du musst überlegen, der Film ist auf der Leinwand mega. Der ist wirklich geil. Also den muss man im Kino sehen. Und ich denke auch, dass der nur im Kino sein volles Potenzial entfalten kann. Ich denke nicht, dass der irgendwie auf einem kleinen Screen funktioniert, dann wird der wahrscheinlich komplett untergehen. Aber auf der Leinwand, es gibt schon Szenen, die sind richtig, richtig gut. Aber es sind halt ähnliche Szenen, wie man schon mal gesehen hat. Und es ist halt das gleiche Setting. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
Ja, es macht dann natürlich schnell diese Grundsatzdiskussion auf, ob man da als Fan des Kinos auch wirklich zumacht und sagt so, ey, warum verkauft ihr uns das? Also, dass man da schon auch sauer wird und sagt, Leute, es braucht halt einfach keinen zweiten Teil. Und dann gehst du in die Diskussion rein und merkst natürlich, ja klar, es geht am Ende immer um Geld. Ich meine, warum macht Marvel jeden fucking Film jetzt noch? Also, warum wird alles nochmal 10-mal auserzählt und warum gibt es nochmal einen Spin-off und einen Reboot und einen Schieß mich tot? Ja, Geld natürlich.
Ja.
Aber der Witz ist doch, dass es diese Huhn-oder-Ei-Frage ist, weil der einzige Grund, warum wir immer sagen können, ja, da gibt's halt viel Cash, ist doch, weil die Leute es gucken. Ja. Und dann musst du doch die Diskussion aufmachen, ja, warum gucken wir es denn und warum sagen wir nicht kollektiv eher kulturell so, boah, brauche ich nicht. Also, warum gehe ich denn ins Kino, wenn mir das vorgesetzt wird? Und damit meine ich jetzt nicht Gladiator 2, weil da war ich schon auch excited und ich habe auch eigentlich Bock, mir den jetzt trotzdem noch anzugucken. Zumal du jetzt ihn ja auch nicht super schlecht fandest.
Es ist definitiv kein schlechter Film, das sage ich nicht. Also es ist schon eher über Durchschnitt, aber das Problem ist, er misst sich halt mit einem Film, der für mich eine absolute 10 von 10 ist. Und das ist halt extrem gefährlich, weil es ist der zweite Teil und es ist eine Fortsetzung.
Ja.
Und das, ich finde, man sollte das so sehen. Und wenn du dann noch ablieferst, dass du den gleichen Film nochmal präsentierst, da hatten wir dieses Jahr schon so einen Film mit Joker, dass du den gleichen Film aufbereitetes nochmal präsentierst, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann merke ich halt, okay, ey, ich habe das schon gesehen und klar, die Shots sehen gut aus und alle Departments, Kostüm und Maske, alles arbeitet super, es sieht krass aus, außer vielleicht CGI, wie gesagt. Aber das ist, dann bist du dafür, das dankst du nicht so, wie wenn du das erste Mal siehst.
Ja.
Und ich denke, das hatte genug Potenzial, um ein anderes Drehbuch zu verfilmen und die Leute hätten es trotzdem geguckt, weil da steht ja Gladiator 2 drauf, dir ist es ja egal.
Ja.
Also es ist ja wirklich egal.
Ja, ich frage mich halt vor allem bei anderen Filmen. Bei Gladiator, da drücke ich jetzt ein Auge zu, weil es ist über 20 Jahre später, es ist halt ein krasser Hype und ja, warum nicht? So, da sage ich auch, hey, will ich mir angucken, klingt geil. Aber halt generell, und ich hoffe, dass Joker 2 vielleicht jetzt auch nochmal so eine neue Diskussion anstößt, weil halt so viele Leute unzufrieden waren, eigentlich alle, ich habe selten jemanden gehört, der es geil fand, dass man sagt, hey, okay, vielleicht lassen wir uns das halt einfach nicht mehr so servieren. Also warum muss denn jeder Film, der so auf Action-Niveau erfolgreich wird, und es ist auch ein krasses Genre-Problem, weil niemand kommt auf die Idee, ich klopfe mal auf Holz, Forrest Gump einen zweiten Teil zu geben.
Nein.
Wie denn auch? Es ist ein abgeschlossenes Drama, das sind so alte romantische, also Romantik im Sinn von Filmromantik. Das sind abgeschlossene Sachen, da kommt keiner drauf. Aber warum muss es bei diesen epischen Superhelden oder Action oder Abenteuersachen, warum muss es immer ausgeschlachtet werden? Und wir schlucken es halt auch. Und dann frage ich mich, okay, um jetzt diese kleine Brandrede zu halten, muss man da einfach auch mal irgendwie noch mehr dagegen influenzen und sagen, Leute, zweite Teile sind einfach fucking unnötig in so einem Fall und beweist uns erstmal das Gegenteil. Also, dass man eher skeptisch immer rangeht und sagt, boah, brauche ich das? Und wenn dann von mir aus schon die Kritiker sagen, oh, das ist aber wirklich überraschend toll, da haben sie sich was einfallen lassen, dann okay, rein da. Aber nicht dieses, ich will nicht in 3 Jahren den nächsten neuen Spider-Man haben, weißt du? Also auch dass man immer denkt, ja gut, jetzt gibt's ja neue Kids und jetzt muss man denen was Neues zeigen. Ich so, muss es sein? Weil ich bin doch auch nicht, also um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ich bin ja auch eigentlich zu jung für Forrest Gump, weißt du? Also ich bin mit anderem Kino aufgewachsen. Trotzdem finde ich es geil. Muss ja nicht Forrest Gump sein, kannst ja auch einen anderen Klassiker jetzt hier einsetzen. Und hätte man nicht den Kids auch sagen können, hier guckt euch den alten Spider-Man mit Tobey Maguire an, weißt du? Also ist es so schlimm, dass man immer dieses krasse Spin-off, Reboot, neue Scheiß, 7. Teil, Fast and Furious, müssen wir gar nicht anfangen, dass das die Leute halt auch so annehmen. Und dann nehme ich schon uns als Kinogänger eher in die Pflicht. Weil klar, die Studios denken, jo, ist ein Film, der hat gut funktioniert, ist ein Franchise, Potenzial, hau mal raus. So. Aber dann sind es doch wir, die sagen müssen so, nö, muss ich mir nicht angucken, warum soll ich mir Fast and Furious 8 angucken? Wer geht da rein?
Also, 10 mittlerweile, ne?
10, sorry.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass das halt auch eine Frage ist, dass die Leute die Jobs dann annehmen. Also ich meine, da kommt ein Studio und sagt, hey, wir haben kaum wie viel 100 Millionen und wie sieht's aus, wollt ihr Gladiator 2 machen? Und Ridley Scott, ich will ihm jetzt nicht seine Liebe zum Kino absprechen. Warum macht er das? Weißt du, was ich meine? Darüber hatten wir schon mal. Es gibt Leute, den wird bestimmt über Jahre hinweg angeboten, hey, mach den zweiten Teil von Inception oder whatever, weil ja. alle das sehen würden, nicht wollen, sondern würden, aber es wird einfach nicht gemacht, weil die Leute sich ganz sicher sind, nein, das ist ein abgeschlossenes Produkt.
Also scheint es ja doch einen Ethos zu geben, weil die Diskussion wird ja immer abgewürgt mit, ja, es geht ja um Geld. Und ich mir so, naja, aber Chris Nolan sagt ja anscheinend nein.
Ja, sicher.
Es gibt ja genug Leute, genug mächtige, hochverdienende Hollywood-Menschen, die auch nein sagen. Die sagen so, nee, ist doch Quatsch. Und das, und ab da ist die Diskussion ja gekippt. Ab da kann mir ja niemand erzählen, ja, natürlich nimmt das jeder an, weil da so viel Geld gemacht wird. Sondern es gibt diese künstlerischen, ambitionierten Personen, die sagen so, nein, das ist ein abgedrehtes Ding, das hat Fans, das ist liebevoll gemacht, wir machen keinen zweiten Inception, warum denn?
Ja, vor allem, weißt du, weil ich frage mich halt auch, das ist jetzt ja nicht das Herzensprojekt von Ridley Scott dann. Das ist nicht sein Drehbuch.
Ja, und dann fragt man sich doch, macht sich Ridley Scott damit eher ein bisschen Vermächtnis kaputt? Und Ridley Scott ist sowieso interessant, weil der Typ ist ein fucking Meister. Der hat so viel geilen Scheiß gemacht, aber man muss sagen, wenn man jetzt mal kurz seine Filmografie durchguckt, der hat auch viel Scheiße gemacht.
Der hat richtig viel Scheiße gemacht, ja.
Und dann fragt man sich, und das hast du bei Chris Nolan, wirst du das halt nie haben. Also, wieder, Klopf auf Holz. Aber wenn du
ja, aber das ist aber natürlich auch subjektiv. Also, weil wir halt natürlich ein anderes Genre-Kino gewöhnt sind vielleicht.
Ja, und aber ich würde schon sagen, dass es mal, ich nenne es mal intersubjektiv anerkannt ist, dass Ridley Scott auch Scheiße gemacht hat.
Ja, also,
dass es Leute gibt, die lieben die großen Ridley Scott. Ich liebe ja auch ein paar davon.
Ja.
Und der hat aber wirklich Sachen gemacht, wo sich doch irgendwie, wo man sich einig ist, sowohl auf Seiten der KritikerInnen als auch rein finanziell, dass es keine Banger waren. Und das hast du halt bei so anderen großen Regisseuren, die du natürlich scheiße finden kannst oder geil finden kannst, nicht so, weil die einfach sehr, sehr krasse Integrität haben. Und ich finde, da ist so eben Chris Nolan ein super Beispiel. Wenn du Chris Nolan Filme magst, dann findest du, also dann ist der schlechteste vielleicht mal eine 6 von 10.
Ja.
Also der hat einfach, das ist eine Filmografie, die stimmig ist. Du weißt, der macht kein Bullshit, sondern der macht das, was er geil findet.
Genau, der hat halt seine Linie.
Und trotzdem ist, da geht es um richtig viel Geld und es ist richtig großes Popcorn-Kino. So. Und das, das packt mich tatsächlich an. Also, dass man dann denkt, warum will der Ridley unbedingt sein Gladiator 2 machen, wenn er doch irgendwo gespürt haben muss. Also er kann ja nicht denken, das ist sein bester Film.
Das denke ich auch. Ich denke nicht, dass er mit dem Anspruch rangegangen ist und sich gedacht hat, das ist mein bester Film. Weil du kannst mir beim Leben nicht sagen, dass er nicht wusste, dass er die gleiche Story gerade nochmal verfilmt.
Ja, voll. Also, und dann frage ich mich, ob das der Anspruch halt einfach sein kann, für so einen Altmeister wie Ridley Scott dann halt so einen Film zu machen. Aber muss er wissen, ne? Ich würde eigentlich gerne jetzt noch das Thema kurz drehen zu guten zweiten Teilen, weil ich dachte mir, das ist doch jetzt der perfekte Aufhänger, wenn wir hier jetzt so ein bisschen uns in Hate geredet haben. Es gab ja auch ein paar richtig, richtig geile Beispiele. Thomas, sag mal deine, keine Ahnung, deine Top 2 zweite Teile,
Top 2.
Die jemals kamen. Oder einfach zwei gute, falls es zu viel Pressure ist.
Was auf jeden Fall oben sein muss, ist The Dark Knight, würde ich sagen.
Yo.
Also, Batman Begins schon krass, aber dann kommt The Dark Knight und denke ich mir so, what the fuck geht denn jetzt ab?
Absolut,
ja. Mit einer der besten Opening-Sequenzen im kompletten Kino, würde ich sagen. Dieser Banküberfall, wie schön der Film einsteigt, mit diesem Heat an, mit dieser Heat-Anspielung, richtig krass. Und ich würde ihn auch noch, auch wenn wir schon bei Ridley Scott sind oder waren, den zweiten Blade Runner von Denis Villeneuve, Blade Runner 2042, oder?
Ich weiß es nicht.
Whatever.
Wir blamieren uns.
Blade Runner, Denis Villeneuve, ihr wisst, was wir meinen.
Aber wie, das ist ja auch spannend, den stellt man jetzt ja nicht irgendwie als zweiten Teil vor, sondern einfach, das ist ja im Prinzip ein klassisches Reboot, oder, würde ich sagen.
Würde ich nicht sagen.
Oder Remake.
Das ist eine Fortsetzung.
Meinst du?
Ja, auch von der Story, ja.
Ja gut, stimmt. Okay.
Also es ist ja kein Reboot, die Charaktere sind ja nicht, also die Charaktere existieren ja weiter.
Ja, das stimmt. Und ja, es ist eine besondere Fortsetzung, sag ich mal so.
Ja, und der erste Teil ist schon krass. Und noch ein kleines Ding, was Dominik immer noch nicht gesehen hat, aber wenn man Paddington 1 gesehen hat, dann schätzt man Paddington 2 so sehr und ich finde es unglaublich, dass hier jemand sitzt mir gegenüber, der sagt, er mag Wes Anderson und er hat Paddington 2 nicht gesehen. Das ist wirklich unverschämt.
Ich habe Paddington überhaupt nicht auf dem Schirm und das wird auch oft bei uns auf Arbeit im Kino wird das belächelt.
Paddington 2 ist der beste, einer der besten Wes Anderson Filme, die es gibt, obwohl er nicht von Wes Anderson ist. Das sage ich dir.
Ja, okay, dann muss ich natürlich gucken.
Ja, also.
Ja, das wird ja oft gesagt, ein guter Wes Anderson Film, der nicht von Wes Anderson ist. Weil
vor allem, du hast noch 2 Monate Zeit, bevor Paddington 3, Paddington in Peru rauskommt, von einem anderen Regisseur, aber trotzdem, du hast noch Zeit.
Ja, ich musste gestern Abend bei der Arbeit das Plakat von Paddington in Peru musste ich annehmen und versorgen.
Ja, siehst mal.
Und dann habe ich dich gehört in meinem
Kopf. Der ist aber nicht mehr von Paul King. Leider. Paul King hat ja Wonka gemacht als letztes.
Und Paul King ist der gute Wes Anderson-Nachmacher?
Nee, er hat aber eine sehr gute Bildsprache, die das schafft. Also so dieses wholesome, gute Sets. Weißt du? Einfach schön.
Ja.
Schöne Sets, schöne Farben. Paddington 2 ist ein verdammt guter Film. Wirklich verdammt gut. Also
ich finde es toll, weil du jetzt so eine Vielfalt reingebracht hast mit The Dark Knight als zweiter Teil der Nolan-Batman-Reihe und mit Paddington abrundest. Das ist wirklich
toll. Für alle was dabei sein. Ja, und ich würde sagen, der spricht alle Themen an, Paddington 2.
Komm, dann haue ich auch noch zwei für alle raus. Ich glaube, man ist sich einig als alter Superhelden-Nostalgiker, dass der gute, alte, richtige Spider-Man 2, ne, also die Tobey Maguire Spider-Man, dass da Spider-Man 2 hier mit Doc Ock und so
crazy, ja.
Crazy gut.
Doc Ock auch so ein guter Antagonist einfach.
Vor allem auch mit dem Feeling, der erste war ja da nicht schlecht, so den fand man dann einfach so ganz cool als Kind auch. Also für mich sind das ja so Jugendfilme oder fast noch Kind. Also ich fand es halt mit 12, 13 richtig geil.
Meine ersten Erfahrungen mit Willem Dafoe.
Yo,
als Green Goblin.
Genau, Willem Dafoe als Bad Guy. Damals schon und heute immer noch großartig. Auf jeden Fall kam dann der zweite Teil und das ist so fucking geil. Und dann kam der dritte Teil und den lassen wir jetzt weg. Das war dann nicht mehr so krass.
Nicht mehr so krass.
Und natürlich, wir können jetzt nicht, habe ich gerade gemerkt, über zweite Teile reden. Und das vergisst man ja vielleicht ein bisschen, weil es nicht so ein typischer zweiter Teil ist. Aber rückblickend in der Star Wars Saga, in der Star Wars Reihe, ist natürlich Empire Strikes Back bis heute fast auch objektiv gesehen, man meint zumindest, dass sich alle Fans einig sind, der beste Star Wars Film. Ja. Und war ja auch damals der zweite Teil.
Das ist ein Generationending aber auch, muss man sagen, ne?
Stimmt, klar.
Aber also Empire Strikes Back ist objektiv gesehen der beste Film. Ich denke aber, dass auch der dritte, also der dann 2003 kam, also von der neuen Trilogie, der dritte Teil hat auch Potenzial, sehr, 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 sehr weit oben mitzumischen. Aber
bei
dem jüngeren Publikum. Aber das liegt auch in unserer Generation, glaube ich.
Genau. Und beim jüngsten Publikum, da kann ich ja dann schon gar nicht mehr mitreden, weil ich diese ganz neuen Star Wars
Filme. Ja, aber wer da dann was wählt, der ist verloren. Also der wird auch Gladiator 2 des Todes abfeiern, weil er halt Gladiator 1 nicht gesehen hat.
Ich finde das Zitat super von dir, so der ist verloren.
Der ist verloren, ja. Der muss auch nicht mehr ins Kino gehen, das reicht.
Ich muss kurz eine Anekdote erzählen aus dem Ende meiner Jugend. Da war ich, glaube ich, gerade 18, 19 und da habe ich noch in meiner Heimatstadt Fußball gespielt. Und dann waren wir in der Kabine und haben einfach so Smalltalk gehalten, irgendwie, weißt du, so nach dem Training, so alle sind sich so am Anziehen nach dem Duschen. Und ich war damals schon ein krasser Filmnerd und habe halt einfach sehr gerne über Filme geredet. Ja. Und ein anderer aus der Mannschaft war auch immer gern dabei und hat so dann immer philosophiert mit mir und hat mich auch irgendwie so angenommen als den Filmexperten in der Gruppe. Also
ein Filmmentor.
Genau, der hat dann auch immer gefragt, ja, Domi, was meinst du denn, bla bla bla. Und dann war ein jüngerer Typ noch dabei, der, weißt du, der war so der Junge in der Mannschaft, ja, der auch nicht so gern geredet hat, das war so ein Klischee. Ja. So, der war nicht gerne einer, der irgendwie mitdiskutiert hat und der hatte auch keine starken Meinungen, ja. War ein super lieber Kerl. Und dann hat eben mein Filmkumpel so ihn gefragt, so, oh, ich lasse den Namen jetzt natürlich weg, was ist denn so dein absoluter Lieblingsfilm der letzten Jahre? Und er so in seiner typischen Manier so, und wir so, ja, jetzt komm, so, jetzt hau einen raus. Und du fragst jemanden, was der beste Film ist. Weißt du, da muss jetzt
der beste, den er je gesehen hat.
Und er sagt so, ja, Star Wars Rogue One.
Oh, aber muss sagen, immerhin nicht den siebten.
Ja, natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass Rogue One ein schlechter Film ist, aber es ist doch trotzdem eine absolut geile Aussage auf die Frage, was ist der beste Film? Und du sagst so, den achten, neunten Spin-Off-Teil von Star Wars. So.
Aber man muss es sagen, er ist einer der besten Star Wars-Filme aller
Zeiten. Ja, fair. Fair.
Das ist wahr.
Trotzdem aber eine krasse Aussage.
Ich habe jetzt mit was Schlimmerem gerechnet, ist doch trotzdem lustig. Aber es ist oft so, dass wenn man so, aber das ist auch dieser Stegreif, dieses, sag schnell den besten Film, den du gesehen hast. Und dann sind die Leute so auf dem Schlauch und du sagst einfach so, sag einfach das Erste, was dir in den Kopf gekommen ist. Und oft ist es halt dann irgendwas, was einen influenced hat oder so.
Ja. Thomas, was ist der beste Film, den du je gesehen hast?
Grand Budapest Hotel.
Wow, das war ja schnell. Jetzt will er mehr.
Okay. Oder Aftersun, würde ich sagen. Okay.
Also wenn man dir drei Kino Filme
auf
gibt,
jeden dann. Fall Aftersun.
Okay.
Bei dir? Also schnell, die ersten besten drei.
The Truman Show, Grand Budapest Hotel und Inception.
Wow.
Weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt
aber man muss auch einfach schnell sagen.
Dann. Man muss einfach schnell sagen. Die drei finde ich halt auch einfach Banger. Gut, jetzt lass uns doch den Ausblick wagen. Was kommt die nächste Woche so raus? Wenn wir wieder an einem Freitag aufnehmen, dann haben wir ja vielleicht die Chance, direkt einen Kinostartfilm mitzunehmen nächsten Donnerstag. Was haben wir denn im Angebot?
Im Angebot haben wir von Edward Berger, der als letztes den Im Westen nichts Neues inszeniert hat, über den wir jetzt ja auch schon zweimal gesprochen haben hier im Podcast, der einen Oscar für den internationalen, den besten internationalen Film für Deutschland gewonnen hat und auch den Oscar für die beste Regie und Holger Bertelsmann für die beste Filmmusik. Hm. Der inszeniert jetzt Ralph Fiennes und Stanley Tucci in Konklave. Das ist ein fiktives Vatikan-Setting, in dem der Papst stirbt und das Konklave, das ist verrückt, habe ich auch genannt, das Konklave zusammengerufen wird, um den neuen Papst zu wählen.
Hättest du gedacht, dass es die Konklave
ist? Ich habe gedacht, dass es die Konklave. Ich glaube, das liegt daran, dass es die Konklave bei Ländern ist, wenn etwas eingeschlossen ist von einem anderen Land. Es ist ja eine Enklave und Konklave. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall spielt Ralph Fiennes den Leiter des Konklaves, der sozusagen entscheiden muss und dafür sorgen muss, dass die Wahlen fair ablaufen.
Ja.
Und alle von diesen Kardinälen, die mit in dem Konklave sind, versuchen natürlich irgendwie die Macht zu nutzen, die sie haben, um der neue Papst zu werden. Und das wird ein Riesenspiel von Intrigen und verschiedenen Hinterrücksaktionen und so weiter. Der basiert auf einem Roman und ich glaube, der wird richtig gut. Der kam auf den Festivals und auf den Messen bis jetzt richtig gut an. Also Filmkunstmesse Leipzig zum Beispiel kam der extrem gut an. Und ich hoffe, dass der auf jeden Fall auch im Rennen um den Oscar sein wird, weil ich mag Edward Bergers Filmsprache sehr und vor allem, ich liebe Ralph Fiennes einfach.
Und Stanley Tucci.
Ralph Fiennes. Stanley Tucci ist super. Ist ein guter Koch und ein guter Schauspieler. Verrückt irgendwie.
Ja, ich finde, Stanley Tucci ist ein absoluter Garant, wenn du halt eine Nebenrolle brauchst, ein älterer Typ, der irgendwie so, der was mitbringen muss, was nicht ganz sympathisch ist, also der auch so ein bisschen so Härte ausstrahlen muss, aber im finalen Moment vielleicht doch dich auch in den Arm nimmt, dann ist Stanley Tucci der Typecast dafür. Ich finde, der geht immer, der kann auch immer so gut so einen Vater spielen in irgendwelchen Teenie-Filmen oder so.
Ja,
ich traue dem alles zu, dem Typ.
Der hat auch irgendwie Edward Berger sich da einfach den Kingsman-Cast geklaut, habe ich so ein bisschen das
Gefühl. Ja,
obwohl Ralph Fiennes, glaube ich, erst im dritten Teil dabei war.
Ja.
Aber ja.
Und wie heißt der noch? John Lithgow heißt er?
Ja, stimmt. Er ist auch dabei. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Da werden wir hoffentlich nächste Woche drüber reden können. Der sieht großartig aus. Da gibt es einzelne Shots im Trailer, wo so der Regen auf den Petersplatz fällt und alle von den Kardinalen mit so roten Regenschirmen reinlaufen. Das sind unglaubliche Shots. Ich bin mal gespannt, wie die das auch gemacht haben, weil, soweit ich weiß, darf man im Vatikan da nicht filmen. Vor allem nicht, wenn es darum geht, dass um die Intrigen unter Kardinälen. Also ich bin mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock und ich glaube, dass die Filmmusik wieder genauso knallen wird wie bei Im Westen nichts Neues und ich hoffe, dass sie dafür auch belohnt werden.
Ja, muss sagen, der Trailer ist super. Ich bin
extrem gut geschnitten.
Ich bin alter Trailer-Hater. Ich gucke nicht gerne Trailer und ich mag das auch nicht. Bei Filmen, wo ich schon weiß, dass die geil werden, gucke ich die auch absichtlich nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich gucke auch im Kino dann weg.
Genau. Aber der, den habe ich halt zufällig jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich finde, der geht hart.
Ja, der hat so eine gut getaktete Musik, so ein bisschen, ist wirklich stark.
Man muss natürlich sagen, dass gerade ein bisschen, was die Big-Production-Filme angeht, also jetzt Gladiator 2, Konklave, keine Ahnung was, gerade sehr, irgendwie so sehr auf männlich irgendwie. Ich meine, bei Konklave ist natürlich jetzt das Problem, Frauenrollen brauchst du da nicht suchen.
Ja.
Aber gut, ist ja in dem Fall auch einfach Teil des Punktes des Films wahrscheinlich. Es geht halt um Vatikan und es geht auch um Kritik und es geht um...
Aber ich glaube, er bricht das auch ein bisschen auf. Weil es gibt auch eine Szene im Trailer, wo die Nonnen dann auch das Wort ergreifen, was sie normalerweise nicht dürfen.
Stimmt, da war im Trailer was.
Das ist halt die Frage, wie viel der Trailer da vermittelt. Ich bin mal gespannt, wie es dann im Film ist. Ich hoffe, dass es natürlich mehr Frauenanteil gibt. Bei Gladiator kannst du darauf verzichten, da gibt es halt nur Lucilla. Ich hoffe, dass es bei Konklave dann, bei dem Konklave besser wird.
Ja.
Bin gespannt.
Aber zum Glück, um da nochmal den Kreis zu schließen, weil ich habe auf jeden Fall Bock, mir das Teufelsbad anzugucken, der eben schon gestern gestartet ist, aber jetzt brandneu ist. Und da haben wir das Glück, dass im Indie-Kino natürlich mehr Wert drauf gelegt wird, dass wir auch diverse Geschichten haben. Auch tollen Film, den wir, glaube ich, empfehlen können, dass er bald kommt, mit Elliot Page. Der Film heißt Close to You. Ein Film über queeres Leben. Also um da jetzt mal den Kreis zu schließen, dass wir natürlich auch Filme am Start haben, die nicht nur Männer im Vatikan zeigen oder Männer in der Arena.
In Rom einfach.
Genau, in Rom.
Männer auch in Rom.
Das Römische Reich natürlich. Und wir hatten zum Glück Nora am Start. Aber ich finde es krass. Also trotzdem fällt mir auf, wir haben zurzeit so ein bisschen viel Männer-Stuff in den großen Produktionen. Weiß nicht, was da gerade abgeht. Schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber ja, für mich ist es auf jeden Fall das Teufelsbad. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der kommt aber erst in 2 Wochen. Werden wir bestimmt nächstes Mal noch drüber reden. Emilia Perez kriegt die wohl kontroversesten Kritiken, die ich seit langem gesehen habe.
Was sehr Gutes ist.
Regelmäßig sehe ich 10 von 10, Banger, bla bla bla, obergeil, innovativ. Auch so die ganzen Werbeslogans sind so übelst im Superlativ formuliert. Und dann sehe ich aber auch Kritiken, die sagen, das ist der größte Bullshit, den sie seit langem gesehen haben.
Der soll sehr verrückt sein, sehr viele Wendungen und auch Musical.
Ja, ist spannend. Da warte ich noch drauf. Ich habe ein bisschen Schiss, weil der letzte Film, bei dem das so war, dass die Hälfte sagt, tierisch geil, und die andere Hälfte sagt so, was ein Bullshit, das war The Substance.
Ah, ich dachte Megalopolis.
Ja, nee, ich glaube, bei Megalopolis war es eher auf der Negativseite.
Da waren aber auch die Hardcore-Fans, haben schon supported.
Ja, krass, aber bei The Substance war das ähnlich, und ja, an The Substance knabber ich immer noch rum. Ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, würde mich auch sehr interessieren, da vielleicht irgendwann nochmal random hier drüber zu reden, weil, ja.
Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Mubi-Folge.
Vielleicht,
eine schöne, gute alte Mubi-Folge, wo wir mal drüber reden, was denn gerade auf Mubi ist, was empfehlenswert ist, weil da gibt es nämlich auch den guten alten Perfect Days, über den wir mal noch bestimmt noch ein, zwei Worte verfolgen.
Oh ja, wir müssen einfach allein für uns mal eine Mubi-Folge machen. Ihr könnt euch dafür dann auch gern was wünschen, wir bleiben da dran.
Auf jeden Fall. Schreibt in die Spotify-Kommentare.
Schreibt in die Kommentare, schreibt uns eine Instagram-DM, wie das so cool heißt, und da sind wir doch eigentlich schon beim Punkt. Empfehlt uns weiter.
Lasst uns eine Bewertung da.
Jawohl, wir sind eine kleine, süße Community bis jetzt. Wir wollen größer werden, wir wollen wachsen.
Und sprecht uns gerne im Kino an.
Jawohl.
Kommt rein, sagt, ey, yo, was geht?
Genau, wenn wir nicht arbeiten,
Frage, warum seid ihr so Nolan-Lovers?
Warum habt ihr einen Podcast gemacht, um die ganze Zeit über Wes Anderson und Nolan
zu Warum habt ihr bei euren Top 3 nicht 2001 A Space Odyssey genannt, zum Beispiel?
Grüße an den AK Filmclub.
Dann können wir mal diskutieren.
Freue mich drauf. Wir freuen uns drauf. Genau, supportet, liked, teilt, macht den ganzen Kram gerne. Wir lieben euch. Es würde uns freuen, noch mehr Menschen mit unseren Anekdoten zu beglücken. Und ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche wieder mit neuen Filmen, mit neuen Meinungen. Und es hat großen Spaß gemacht, Thomas. Vielen Dank.
Gerne, danke dir.
Und an euch, wie immer,
bis bald
im Kino.